Ist Ihnen das Verhalten der Studierenden nach fast 15 Jahren an der Uni so auf die Nerven gegangen, dass Sie jetzt ein Buch darüber schreiben?
Auf die Nerven gegangen wäre mir zu negativ ausgedrückt. Nein, mir sind bestimmte Dinge aufgefallen und ich habe mich eigentlich gewundert, dass noch niemand von meinen lehrenden Kollegen auf die Idee gekommen ist, mal etwas darüber zu schreiben. Mein Buch ist ja kein Studentenbashing, ich hoffe zumindest, dass es das nicht allein ist, sondern es ist ja auch der Versuch oder das Eingeständnis einer gewissen Ratlosigkeit. Ich habe einfach gemerkt, das, was du gerne vermitteln möchtest, da schaffst du es gar nicht immer, das an den Mann oder an die Frau zu bringen. Nicht? Man fühlt sich manchmal als Alleinunterhalter, ist also mit einer unglaublichen Anspruchshaltung konfrontiert und manchmal staune ich auch, wie anspruchslos die Studenten sind, dass sie also bestimmte Freiräume, Umwege, die man vielleicht an der Uni auch mal gehen dürfen sollte, dass sie das gar nicht einfordern. Und das habe ich in diesem Buch geschrieben. Ich habe eigentlich versucht zu vermeiden, von einer Generation oder von bestimmten allgemeinen Plätzen, ja, Etiketten, die man dann eben den unter 25-Jährigen verpasst. Ich habe eigentlich versucht, dieses Generationenwort zu vermeiden, aber mir ist natürlich klar, dass es mit diesem Titel auch so gelesen wird.
In Anspielung auf Ihren Titel, der enthält ja eigentlich ein Werturteil. Warum halten Sie die Studierenden denn für zu angepasst?
Naja, angepasst muss man ja auch fragen, an was? Ja, an meine Vorstellungen vom Studium passen sie sich eigentlich nicht an. Ich glaube ja, dass ein Studium auch ein Ort sein sollte, wo man Argumentation lernt, Urteilskraft trainiert, wo man sich auch mal den Luxus erlauben kann, 3 Argumente pro und 3 Argumente contra zu sammeln und mal erst Fragen zu stellen, die richtigen Fragen, die scharfen Fragen zu suchen und nicht immer gleich Antworten geben muss und auch nicht immer gleich nach Nützlichkeitserwägungen lernen muss. Das glaube ich, das ist für mich so das, was die akademische Diskussion von einer Talkshow, einer nicht-akademischen Diskussion unterscheidet. Angepasst meine ich in dem Sinne, dass wir vor einigen Jahrzehnten, muss man ja inzwischen schon sagen, oder vor 10 Jahren spätestens, die Uni ökonomischen Erwägungen oder auch den ganzen Bildungsbereich ökonomischen Erwägungen unterzogen haben. Schule, Universität, das war früher ein Bereich, der konnte frei sein von ökonomischem Denken. Das war sicherlich auch nicht immer ein Idealzustand, aber so wie es eben jetzt gelaufen ist, dass es alles schnell gehen muss, effizient sein muss, smart sein muss, das sind ja alles Begriffe, die aus Unternehmen kommen und die wir auf die Universitäten und auch auf die Schulen übertragen haben. Und Studenten oder Abiturienten haben einen guten Sensus dafür, was gesellschaftlich von ihnen erwartet wird. Es wird eben erwartet, möglichst schnell zu studieren, nach den Inhalten oder danach, ob man sich jetzt gebildet fühlt, ob man das Gefühl hat, da hat sich auch etwas Wissen gesetzt, ja, oder man ist auch menschlich gereift. Danach fragt kein Mensch und das spüren eben heute 18, 19-Jährige und sie spüren, das wird nicht honoriert, wenn ich mal einen Umweg gehe, wenn ich mal 3 Fragen zu viel stelle. Und dementsprechend verhalten sie sich. Also ich will gar nicht über Schuld sprechen, ich will überhaupt nicht die Schuld einseitig den Studenten geben, sondern wir sind es ja, wir Lehrende oder wir Erwachsene, wir Mit-40er, die offenbar ausstrahlen, wenn du schnell studierst, wenn du nur eine vorgegebene Zahl an Seiten liest und nichts drüber hinaus. Also wenn du nur das lernst, was dann auch prüfungsrelevant ist, dann verhältst du dich eben schlau und dann schaffst du das hier ganz schnell und das ist auch gut.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, dass die Studierenden eine sehr große Angst vor Fehltritten haben. Warum ist das so Ihrer Meinung nach?
Naja, ganz vordergründig geantwortet würde ich sagen, das liegt im Bachelor auch begründet. Ja, auf dem Bachelorzeugnis, auf dem Abschlusszeugnis sehen Sie eben alle Noten des Studiums. Das war ja früher mal anders. Früher gab es eine Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung und der richtige Ernstfall war eben die Abschlussprüfung. Und die Note, die man da hatte, die schleppte man ein ganzes Leben lang mit sich herum oder schmückte sich ein ganzes Leben lang damit, je nachdem. Heute haben Sie eben ein Zeugnis, in dem jede Note sichtbar ist. Und ich habe schon Studenten erlebt, die mit 3 abgeschlossen haben und dann eben sagten, nee, also bevor da eine 3 in meinem Zeugnis steht, mache ich es lieber nochmal. Oder die eben in Verhandlungen gehen und sagen, eine 3 ist eine Note, damit kann ich mich gar nicht blicken lassen, wollen Sie mir nicht doch eine 2 geben. Auch insgesamt ist es ja schwer, mit einer Note, die schlechter ist als 2, sich auf eine Stelle zu bewerben. Sie sehen es schon an den Abiturdurchschnittsnoten, da ist auch die Zahl derer, die mit 1,0 oder auch die mit zwischen 1 und 2 Abitur machen, explodiert und an der Hochschule setzt sich das fort. Also jemand, der dann eine 3 hat oder eine 4, was ja eigentlich auch noch bestanden ist, der hat das Gefühl, er hat keine Chance, wenn alle um ihn herum nur Zweien und Einsen haben.
Sie beschreiben ja gerade sehr fleißige und vor allen Dingen ehrgeizige Studenten. Und in Ihrem Vorwort Ihres neuen Buches schreiben Sie, schade, dass die Studenten Bildung als Ballast empfinden. Ist es, ein bisschen überzogen gefragt, vielleicht nicht Ihre Aufgabe als Dozentin, Bildung interessant zu vermitteln?
Ja, darum bemühe ich mich ja auch. Ja, ich bemühe mich ja, den Studenten auch etwas die Angst davor zu nehmen, dass sie vielleicht eine dumme Frage stellen können oder dass ich jede Antwort, die entweder nicht meiner Meinung entspricht oder die auch eben objektiv falsch ist, mit einer schlechten Note bestrafe. Aber allein schon die Tatsache, dass ich da so viel Ängste nehmen muss, die sagt ja schon etwas darüber aus, wie Bildung, dass Bildung eben vor allem als Druck wahrgenommen wird. Ich habe oft das Gefühl, dass ich diejenige bin, die eine Diskussion provozieren muss und dass ich diejenige bin, die mal sagen muss, hier, ich bin doch nicht euer Alleinunterhalter, jetzt formuliert doch mal eine These in euren Referaten zum Beispiel, über die sich zu streiten lohnt, dass wir da mal miteinander ins Gespräch kommen. Ich möchte eigentlich die Erwartung korrigieren, dass wir nur nützliches, anwendbares und letztlich auch bewertbares Wissen vermitteln können.
Sie haben gerade schon ein wenig über die Rahmenbedingungen gesprochen, die möglicherweise auch verantwortlich sind für ein bestimmtes Verhalten der Studierenden. Meine Frage wäre jetzt aber, was könnten denn Studierenden tun, Ihrer Meinung nach? Also wie könnten sie diese Verhältnisse ändern unter Umständen?
Ja, ich glaube, sie müssen zunächst mal deutlich vernehmbar signalisieren, dass sie das, was ich in dem Buch beschrieben habe, als Problem wahrnehmen. Wenn jetzt alle sagen, ach, die will da nur so ein bisschen Rabatz machen und die hängt da irgendeiner 68er-Nostalgie hinterher, okay, dann ist es offenbar kein Problem. Aber ich habe den Eindruck, das haben mir auch viele Reaktionen jetzt auf das Interview und auch auf frühere Texte zu dem Thema wiedergespielt, dass die Studenten eigentlich nicht zufrieden sind mit dem, was sie an der Uni erleben. Also würde ich sagen, der erste Schritt wäre, die Wirklichkeit beschreiben, wie sie ist und dann einfordern, was man eigentlich will, weil doch so viele einfach gar nicht über den Tellerrand ihres eigenen Lebens hinausdenken wollen und sagen, okay, ich suche meinen Platz, ich will später einen Job und ich will Partnerschaft und ich bin schon froh, wenn ich das alles auf die Reihe kriege, aber für so einen übergreifenden gesellschaftlichen Entwurf, für irgendeine Idee, für die ich auch kämpfen würde, habe ich jetzt schlicht keine Zeit.
Leider ist es wahrscheinlich auch so, dass es im Hinblick auf die Karriere wohl eher eine förderliche Eigenschaft ist, angepasster zu sein, oder?
Naja, Anpassung will ich ja auch jetzt nicht grundsätzlich schlecht machen. Es ist ja auch eine Intelligenzleistung, Anpassung. Aber ich weiß es nicht, ob man nur Karriere macht, wenn man jetzt im Strom schwimmt. Es ist ja komischerweise so, dass also die Wirtschaft, ich sage das jetzt mal so pauschal, also die Wirtschaft, die die Verkürzung des Studiums gefordert hat und die auch dazu doch erheblich beigetragen hat, dass der Bachelor eingeführt wurde, dass die jetzt sagen, ja, diese Bachelor, die sind ja so angepasst, so stromlinienförmig, die können wir jetzt auch nicht brauchen. Also letztlich sind ja nun auch in Unternehmen und in Thinktanks und auch in Medien doch Leute gefragt, die ihren eigenen Standpunkt, Meinung gibt es ja viel, aber einen eigenen begründeten Standpunkt entwickeln, die eine originelle Idee haben. Deshalb glaube ich nicht, dass sich langfristig Anpassung immer lohnt.
Das ist natürlich ein kompliziertes Thema, gerade auch wenn man darüber redet, was jetzt karriereförderlich ist oder nicht. Aber haben Sie da den Eindruck, dass gesellschaftliche Themen eher hinten runterfallen und nicht mehr von Interesse sind, also übergeordnete Themen?
Ja, den Eindruck habe ich stark. Mir hat jetzt kürzlich noch ein befreundeter Jurist erzählt von dem Erlebnis, das er in seiner Vorlesung hatte, als er da über Recht und Gesetz gesprochen hat und sagte, so wie er, was Gesetz ist, das haben wir ja jetzt ausgiebig besprochen, das ist, kommt auch in der Prüfung dran. Jetzt denken wir doch mal drüber nach, was ist Recht, dass da irgendwie 40 von 200 Studenten den Saal verlassen, weil sie wissen, das ist nicht prüfungsrelevant. Das meinen Sie ja vermutlich mit übergeordneten Themen.
Wir hoffen, dass wir die Zuhörer zumindest ein wenig neugierig auf Ihr Buch gemacht haben. Ich habe mit Christiane Florin gesprochen. In ihrem Buch hat die Hochschuldozentin mit der Studentengeneration, mit der gegenwärtigen, abgerechnet. Was sie stört und was sie den Studierenden rät, darüber haben wir mit ihr gesprochen. Vielen Dank, Frau Florin.
Ja, danke auch.